Hätte die Entstehung fester Strukturen in der Nazi-Szene, also auch die Gründung des NSU ohne die V-Leute des Verfassungsschutzes, vielleicht sogar verhindert werden können? Trägt der Geheimdienst damit eine Mitschuld an den Verbrechen des NSU? Das sind heftige Fragen und die stellt der Autor und Journalist Andreas Förster und mit ihm spreche ich jetzt. Schönen guten Morgen, Andreas.
Ja, schönen guten Morgen.
Hallo. Du hast im aktuellen Artikel im Freitag genau das gefragt und geschrieben. Gibt es tatsächlich neue Erkenntnisse, was diese ja heftigen Vorwürfe nahelegt?
Nun, neue Erkenntnisse gibt es nicht. Das sind letztlich die Sachen, die herausgekommen sind im Zuge der NSU-Aufarbeitung, weniger jetzt durch die Strafverfolgungsbehörden. Da hat der Verfassungsschutz schon selbst dafür gesorgt, dass die Verwicklung, die eigene Verwicklung in die rechtsextreme Szene so lange wie möglich vertuscht wird. Aber gerade auch in den Untersuchungsausschüssen, sowohl in Thüringen, aber eben auch im Bund, ist da viel rausgekommen, da hat man viel herausgefunden und muss wirklich so sagen, dass dem Verfassungsschutz immer darum ging, entscheidende Positionen innerhalb dieser Szene zu besetzen und damit auch in Kauf zu nehmen, dass man dabei mithalft, die Szene zu radikalisieren, aber vor allen Dingen auch zu organisieren. Das ist ja eigentlich der Vorwurf. Und ich hatte mich jetzt darauf konzentriert in meinem Artikel, dass der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, kürzlich in einem Fernsehinterview sagte, oder besser gesagt diese Strategie verteidigte, nämlich dass man versuchen wird, auch in Zukunft V-Leute, also die sogenannten Vertrauensleute, was ja schon mal ein Widerspruch in sich ist, aber jedenfalls Agentenspitzel in bestimmte führende Positionen in der Szene zu lancieren, um auf diese Möglichkeit oder damit einen steuernden Einfluss auf die Szene zu gewinnen. Aber dass das schiefgegangen ist, sieht man ja am Beispiel NSU.
Und wenn dann noch rauskommt, dass einer vom NSU-Trio sogar bei einem V-Mann angestellt war, das ist ja schon heftig und man hätte das eigentlich wissen können.
Ja, genau, das ist ja der Punkt. Also diese Geschichte um den V-Mann Primus, ist der Deckname Ralf Marschner, ein Neonazi aus Zwickau, einer der Top-Neonazis in Zwickau, das muss man ja auch sagen, der also viele radikale Kräfte, viele Skinheads, aber auch Hammerskins um sich geschart hatte damals in den Nullerjahren, also zwischen 2000 und 2005. Der war damals offensichtlich ein guter Kontaktmann vom Trio. Er bestreitet zwar in seinen Vernehmungen stets überhaupt gewusst zu haben, dass Bönhardt, Mundlos und Schäpe in Zwickau waren, dass er überhaupt einen Kontakt zu ihnen hatte, aber das ist schon ziemlich unwahrscheinlich, weil dieser Marschner eben auch sehr eng befreundet war mit André Emminger, der jetzt in München mit auf der Anklagebank sitzt, der ja der engste Ansprechpartner des Trios in Zwickau auch gewesen ist. Die jüngste Enthüllung besagt, dass Uwe Bönhardt oder Uwe Mundlos, einer von den beiden, oder vielleicht sogar alle beide bei Marschner in einer Baufirma angestellt waren. Wenn das stimmen sollte, und dafür sprechen wirklich einige Indizien, dann zeigt das einmal mehr, dass die V-Leute des Verfassungsschutzes eben auch nicht sauber spielen, dass sie sowohl die Erkenntnisse, die sie haben über die Szene, die auch wichtig wären für die Sicherheitsbehörden, unter der Decke halten, die nicht weitergeben. Die andere Möglichkeit, die eben auch geprüft werden muss, ist die, dass die V-Leute tatsächlich darüber berichtet haben, dass also in dem Fall der V-Mann Primus über seine Kontakte zu Bönhardt und Mundlos berichtet hat. Dann muss man allerdings fragen, was ist damit geschehen im Verfassungsschutz, im Bundesamt für Verfassungsschutz. Das Problem bei diesem Geheimdienst ist ja, das haben wir jetzt in der Vergangenheit schon mehrfach gesehen, auch was damals die Thüringer Zielfahndung nach dem Trio anbelangt, dass der Verfassungsschutz eigene Erkenntnisse, die er und Informationen, die er von V-Leuten erhält, zum Teil unter der Decke behält oder für sich behält, nicht weitergibt an die Strafverfolgungsbehörden, weil er seine Quelle schützen will, weil er Angst hat, wenn jetzt die Strafverfolgungsbehörde diese Information bekommt, dann kann man Rückschlüsse ziehen darauf, von wem die Information kommt und dann ist der als V-Mann enttarnt. Das ist immer so ein Abwägungsprozess. Ist mir jetzt die Quelle wichtiger oder ist mir die Strafverfolgung wichtiger? Und in dem Fall, wenn es so gewesen ist, dass Primus berichtet hat, dann muss man sagen, dann ist ein wirklich schlimmer Fehler passiert. Ein schlimmer Abwägungsfehler. Dann hat nämlich der Verfassungsschutz gesagt, also wir behalten mal lieber unsere Quelle und riskieren die nicht und behalten die Information, dass Bönhardt und Mundlos, die ja damals gesucht wurden bei dem Arbeiten, behalten wir lieber für uns.
Man kann also sagen, eine kleine rechte Terrorgruppe hat 13 Jahre lang unentdeckt geraubt, gemordet, ist durchs Land gezogen und wie du schreibst, trotz oder gerade wegen des vom Verfassungsschutz geduldeten und mit Steuergeld alimentierten Aktivitäten, also das ist, wie du sagst, eine Direktschuld, die man dem Verfassungsschutz vorwerfen kann in dem Fall?
Ja, also auf jeden Fall eine indirekte Schuld, eine indirekte Mitverantwortung. Ich meine, wir können ja mal auf ein paar Beispiele eingehen, wenn wir darüber sprechen. Man muss ja so mal sehen, im Umfeld des Trios, davon gehen ja die Nebenkläger in dem Prozess auch aus, waren an die vier Dutzend V-Leute platziert, positioniert. Das sind im näheren und weiteren Umfeld, muss man dazu sagen. Großteil dieser V-Leute sind ja eher so normale Informanten, eher von untergeordneter Bedeutung, die Informationssplitter zusammentragen, die für sich genommen vielleicht gar nicht mal so sehr wertvoll sind. Aber daneben, neben dieser großen Zahl von untergeordneten V-Leuten hat der Verfassungsschutz halt eben auch eine Anzahl von V-Leuten aufgebaut, die in der Szene sehr einflussreich waren und bestens vernetzt waren. Also Topquellen, kann man eigentlich sagen, die auch bestimmte Positionen und auch finanziell und materiell unterstützt wurden und mit dieser finanziellen und materiellen Unterstützung in der Szene wirksam wurden. Ich habe ein paar Beispiele. Wir kennen natürlich alle Tilo Brandt, der vom Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz zwischen 94 bis Anfang 2001 als Vormann Otto oder Oskar geführt wurde. Der war der maßgebliche Gründungsvater der Anti-Antifa in Thüringen und des daraus hervorgegangenen Thüringer Heimatschutzes. Ja. Unter seinem Heimatschutz oder in seinem Heimatschutz haben sich auch Mundlos, Dönert und Schäpe weiter radikalisiert, sind letztlich unter diesem Heimatschutz, auch mit Hilfe von Leuten aus dem Heimatschutz abgetaucht.
Also wenn du das so beschreibst, wird ja immer wieder klar und fast witzmühlenartig, dass das alles im Grunde kontraproduktiv war und der Verfassungsschutz unter Hamasen muss sich ja fragen lassen, welchen Zweck hatte die Unterwanderung? Also wenn man Quellen schützt, müssen die dann für irgendwas gut sein? Lässt sich irgendwas finden, irgendein Argument dafür, warum sozusagen diese Unterwanderung was gebracht hat?
Ja, das ist eben schwierig, weil es gibt natürlich keine wirkliche Analyse dieser Arbeit. Also es gibt eben niemanden, der den Verfassungsschutz auch in dieser Beziehung so auf die Finger schaut. Wenn man jetzt ergebnisorientiert sagen will, dann muss man ja sagen, die Strategie ist deshalb gescheitert, weil es den NSU gab. Also wenn da 13 Jahre lang so eine Truppe raubend und mordend durch die Lande zieht, ohne dass der Verfassungsschutz etwas davon mitbekommen hat und das verhindern konnte, dann hat sich ja die Frage schon beantwortet, nützt diese ganze Aktion was? Aber es geht ja weiter. Also man kann ja jetzt nicht bloß sagen, der Verfassungsschutz hat da Fehler gemacht und war nicht in der Lage, das zu machen. Der Verfassungsschutz hat natürlich dadurch, dass er bestimmte Topquellen führte, die dazu führten oder die dazu benutzt wurden und das auch umsetzen, die Szene zu strukturieren, zu organisieren, länderübergreifend, also bundesländerübergreifend, besseres Zusammenarbeiten zu gewährleisten, durch Hauptmann Corelli zum Beispiel, der in mehreren Bundesländern aktiv war und die Szene vernetzte miteinander. Dann gibt es den Kai Dahlet, der für den bayerischen Verfassungsschutz arbeitete, der ganz entscheidend die bayerische Szene mit der Thüringer Szene vernetzte, der auch ganz wichtiger Mann neben Tino Brandt war beim Aufbau des Heimatschutzes. Das sind alles V-Leute, die dazu beigetragen haben, dass diese Szene stark wurde, dass sie besser zusammenarbeitete, dass sich darin in dieser Szene letztlich auch noch geheime Strukturen bilden konnten, die auch in der Szene undercover arbeiten konnten, unbeobachtet von dem Großteil der Neonazis. Und das sind dann aber auch die Leute, die dem Trio geholfen haben beim Abtauchen, beim Leben im Untergrund. Und indem der Verfassungsschutz daran mitwirkte, dass eine solche Strukturierung, eine solche Organisation der Szene funktionierte und entstehen konnte, hat er sich natürlich auch mitschuldig gemacht daran, dass überhaupt so etwas wie der NSU entstehen konnte.
Man könnte mal sagen, das ist alles Geschichte, sind halt Fehler, die passiert sind, kann man daraus lernen. Und was interessiert uns das heute noch? Das Trio ist ja nicht mehr aktiv. Andererseits sagen ja viele, die sich damit beschäftigen, das ist eben nicht nur ein Trio, das ist ein ganzes Netzwerk gewesen und das Netzwerk existiert noch. Wenn man sich jetzt anschaut, die Verbindung, identitäre Bewegung, AfD, NPD, Pegida, all das, was so im rechten Spektrum entsteht, ist da nicht die Gefahr, dass wieder eine militante rechte Szene erstarkt, die eine große Relevanz hat?
Ja, natürlich. Die Szene wird natürlich dadurch, dass wir Pegida und wie sie alle heißen, anwachsen, dass sich jetzt auch viele Kräfte in der rechten Szene radikalisieren, wird diese ganze Bereich auch natürlich etwas unübersichtlicher. Und dadurch, dass die rechte Szene wächst und unübersichtlicher wird, dass es Kleingruppen gibt, wie hier die Freitaler Bürgerwehr zum Beispiel, die es vergründet, verliert man natürlich auch leicht den Überblick, und in solch einer diffusen und verwickelten Szene können sich natürlich Untergrundgruppen dann noch besser bilden und noch besser abtauchen.
Ja. Mhm. Dann könnte man jetzt sagen, da braucht es ja eigentlich einen Geheimdienst, der da schaut, oder braucht es den nicht?
Ja, es bräuchte Sicherheitsbehörden, die genauer hinschauen. Ob es unbedingt ein Geheimdienst sein soll, das ist die andere Frage, ob der Geheimdienst das überhaupt leisten kann. Er konnte es bislang nicht leisten. Die Frage ist, ob er jetzt mit 1000 Leuten mehr, die er haben will, die das Verfassungsschutz haben will, ob er dazu in der Lage wäre, dann die Szene besser zu überwachen. Da bin ich auch eher skeptisch, was wir brauchen. Das zeigt ja das Beispiel der Freizeiter Bürgerwehr eigentlich ganz gut. Wir brauchen ein hartes Durchgreifen gegen diese Leute. Das wirkt ja durchaus auch abschreckend. Das muss man schon mal sagen. Und die Polizei muss gestärkt werden, die Zivilgesellschaft ohnehin, das ist ja ganz klar. Aber die Polizei und die Justiz müssen hier schneller und härter vorgehen. Vor allen Dingen müssen sie auch schneller reagieren auf angezündete Asylbewerberheime oder auch auf Anschläge mit Polen, Böllern oder in selbstgebastelten Sprengsätzen. Das gibt es ja alles schon. Der Chef des Bundeskriminalamtes hat da auch erst Anfang des Jahres gesagt, wir brauchen ein schnelleres, hartes Durchgreifen gegen solche Entwicklungen, wenn wir ein Wiederentstehen einer Gruppe wie dem NSU verhindern wollen. Und da hat er völlig recht, das sehe ich auch so. Es ist eine Frage der Strafverfolgung und weniger der Unterwanderung durch Geheimdienstquellen, die am Ende ja doch nichts bringen.
Du hast 2014 ein Buch rausgebracht, Geheimsache NSU, 10 Morde, von Aufklärung keine Spur. Hat sich jetzt in den fast 2 Jahren was geändert? Haben wir mehr Aufklärung oder sind wir noch von Aufklärung keine oder wenig Spuren?
Ja, natürlich kommt immer wieder was heraus und es sind immer wieder neue Details, die so ein Bild schaffen und den Eindruck verstärken, dass das Trio eben tatsächlich nicht im luftleeren Raum gearbeitet hat, sondern Helfer und Unterstützer hatte, vielleicht sogar auch Mittäter. Das ist nach wie vor so, aber man stößt natürlich, wenn man als Journalist da recherchiert, auch an Grenzen. Man hat eben nicht die Möglichkeiten, die da Verfolgungsbehörden hätten, die die Bundesanwaltschaft hat und die auch das Bundeskriminalamt hat. Da ist eigentlich immer noch die Sorge, dass diese Ermittlungen, die ja noch weiterlaufen eigentlich, dass die nicht mit aller Konsequenz geführt werden, was aber nötig wäre. Der Bundesanwalt führt noch ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt, das ist so ein Sammelverfahren, wenn man so will, mit dem das mögliche Umfeld oder das Umfeld des NSU untersucht werden soll, ob es da also doch noch Leute gab, die irgendwie dran mitgewirkt haben, aber diese Ermittlungen werden doch mit ziemlich angezogener Handbremse geführt. Und wenn man sieht, dass die Journalisten Dirk Laab und Stefan Aust zum Beispiel die Geschichte mit Primus herausbekommen haben und dort also auch mit einem Bauunternehmer gesprochen haben, der Uwe Mundlos erkannt haben will, dann fragt man sich schon, warum hat das Bundeskriminalamt, warum die Bundesanwaltschaft Hinweise, die es ja durchaus darauf gab, dass nämlich dieser V-Mann Verbindungen hat zum Trio, warum ist man diesen Spuren nicht so konsequent nachgegangen, wie es eigentlich hätte sein müssen? Zum Teil liegt es auch daran, dass der Verfassungsschutz eine ganze Weile seine Erkenntnisse über den V-Mann Primus zurückgehalten hat. Natürlich, da ist vertuscht worden. Aber wir haben jetzt immer das Problem, dass die Strafverfolgungsbehörden, die Ermittlungsbehörden eben so zugreifen dürfen auf die Erkenntnisse und auf die Akten vor allen Dingen des Verfassungsschutzes. Wir hätten am Anfang der NSU-Affäre, spätestens in dem Moment, wo er rauskommt, dass der Verfassungsschutz massenhaft Akten vernichtet, da hätte es eine Durchsuchung, eine Beschlagnahmung von Akten geben müssen durch die Strafverfolgungsbehörden. Das war politisch nicht gewollt. Der Verfassungsschutz wird geschützt von der Politik, auch wenn er gegen geltendes Recht verstößt. Und das ist eine Situation, die ist unbefriedigend und die trug dazu bei, dass die tatsächlichen Hintergründe und die Dimensionen des NSU eben bis heute nicht richtig aufgeklärt sind.
Das heißt, der Titel des Buches, Geheimsache NSU, 10 Morde von Aufklärung, keine Spur, ist nach wie vor aktuell, 2014 erschienen mit vielen Beiträgen und dann vom Hajo Funke, Thomas Moser, Heiner Nübel und vielen anderen, herausgegeben von Andreas Förster, Geheimsache NSU. Und Andreas Förster hat auch einen aktuellen Artikel im Freitag geschrieben, den werde ich gleich mal verlinken. Andreas, ich danke dir noch, viel Erfolg bei deiner weiteren Recherche und dir noch einen angenehmen Tag.
Danke dir auch.
Tschüss.